Zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben ja vereinbart, dass wir versuchen, mal die Themen des Tages heute zusammenzufassen. Wir haben eine lange, lange Liste. Wir fangen mal an mit dem Thema E3 und Ukraine, kommen dann zu dem Thema Reformen, Tankrabatt, Asylbewerberkürzungen. Wir wechseln dann mal in das Thema Nahost, Israel und Iran. Wir gehen zu Westbalkan und haben noch jede Menge andere kleinere Themen. Die nenne ich nun mal schon, Jadwaschem und Ukraine, die EU-Sanktionen gegen Herrn Duron, das Friedensgutachten, die WM-Reinreise, den Stahlbrief von Frau Rehlinger zu Armenien und zum Verhältnis AfD und Bundeswehr. So, wie gesagt, wir fangen mal mit dem Thema E3 und Ukraine an. Herr Rinke hat die erste Frage.
Danke. Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne im Nachgang des Treffens gestern und dieser Erklärung gefragt, was jetzt daraus folgt. Also es gibt jetzt eine gemeinsame Position der Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und der Ukraine. Sind jetzt andere EU-Partner damit einbezogen? Versucht man das am EU-Gipfel nächste Woche zu klären? Vielleicht können Sie den Prozess ein bisschen beschreiben.
Ja, der Prozess ist ja fortlaufend. Er ist auch nicht erst gestern begonnen, sondern hat schon einen längeren Vorlauf. Es gibt ja, gab ja bereits im letzten Jahr Gespräche, auch unter amerikanischer Führung mit der Ukraine und mit Russland. Jetzt wurde auch im E3-Rahmen nochmal über den Stand der Dinge diskutiert. Sie haben das Statement gelesen, das gestern veröffentlicht wurde und das die Grundlage für alle weitere Handlung ist. Auch mit den verschiedenen Punkten, die als Forderung der E3 nun im Raum stehen. Die Debatte wird natürlich jetzt erweitert im Kreis der europäischen Partner. Die europäischen Partner werden auch über das Ergebnis sehr zeitnah unterrichtet. Und beim Europäischen Rat in der kommenden Woche wird das Thema auf der Tagesordnung stehen, genauso wie es beim G7-Treffen zu Beginn der nächsten Woche auf der Tagesordnung stehen wird.
Ich hätte ganz gerne noch nachgefragt. In der letzten Woche hieß es ja in Regierungskreisen, dass man erwartet, dass der Prozess von Gesprächen trotzdem, bis der beginnt, dass es Monate dauert, weil Russland noch keine Signale gegeben hat, dass es überhaupt einlenken will. Hat sich da irgendwas geändert?
Ich glaube, die harten Kämpfe dieser Woche, dieser Tage zeigen ja, dass es Wochen bis Monate dauern kann, auch eine Gesprächsbereitschaft festzustellen, auch sich auf die Bedingungen zu einigen, mit denen solche Gespräche nur stattfinden können. All dies dient nun der Vorbereitung. Wir sind in einer Phase der Neuorientierung, auch angesichts einer neuen veränderten Situation in der Ukraine selbst und an der Front. Ich glaube, Sie verfolgen alle auch die Berichterstattung über die Situation in Russland. All dies gibt Anlass, darüber nachzudenken, wie dieser Krieg beendet werden kann. Die Bundesregierung wird weiterhin die Ukraine unterstützen. Wir wissen, dass nur eine starke Ukraine und Druck auf Russland Putin zum Einlenken bewegen werden.
Herr Jung dazu.
Cornelius, was ist neu jetzt in diesem Statement und in der Positionierung der E3?
Naja, Sie haben das Statement gelesen. In den Punkten, die Sie am Ende des Statements lesen, können Sie auch herausfiltern, welche Position die E3 vertreten. Sie kennen den Prozess, der davor stattgefunden hat, und der Vergleich dieses Prozesses mit dem Statement ergibt den Neuigkeitswert.
Ja, sagen Sie uns das doch.
Das müssen Sie schon selbst lesen. Das ist ja diese 5 Punkte, die genannt werden, sind die Voraussetzungen, unter denen Europa, die E3, nun diesen Prozess sehen. Aber neu ist, glaube ich, dass nun dieser Prozess mit neuer Wucht in Europa beginnt. Neu ist auch, dass wir den Verhandlungsprozess, den die USA maßgeblich geleitet haben, aufnehmen und weiterführen, dies auch in enger Abstimmung mit den USA tun. Die Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten gestern hat gezeigt, dass dies alles im Einvernehmen geschieht. Und nun muss dieser Kreis erweitert werden. Es braucht größtmögliche Unterstützung aller europäischen Partner, um dann tatsächlich Richtung Frieden zu drängen.
Herr Wurzel dazu.
Dem Vernehmen nach gab es ein Treffen in Moskau mit dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in den vergangenen Tagen. Gab es in diesem Zusammenhang Kommunikation zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung und Gerhard Schröder?
Von diesem Treffen habe ich auch gelesen. Ich habe von diesem Treffen keine nähere Kenntnis.
Und gab es Kommunikation mit Gerhard Schröder?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt jetzt zu diesem Treffen von mir ja keine Informationen und die Bundesregierung hat dieses Treffen nicht begleitet.
Herr Rinken.
Es soll in Osteuropa unwohl sein, so nenne ich es mal, über die Beschlüsse und Gespräche gestern gegeben haben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die bei der Bundesregierung schon angekommen sind und was Sie dazu sagen.
Nein, das ist nicht angekommen und die europäischen Partner sind eng eingebunden und sind auch über das Ergebnis informiert oder werden im Zuge der nächsten Stunden und Tage über das Ergebnis informiert. Okay.
Und noch eine kurze Nachfrage eben zu Herrn Schröder. Haben Sie eigentlich die Erwartung, dass Herr Schröder, immerhin Altkanzler, die Bundesregierung im Nachhinein informiert über seine Gespräche oder gibt es die Erwartung gar nicht?
Ich äußere dazu keine Erwartung. Herr Schröder fährt.
Gibt dazu dem Thema. Wunderbar. Bitteschön.
Eine Frage an Herrn Cornelius. Warum sind Polen und Italien nicht sofort dabei?
Wie sofort dabei? Polen und Italien sind auch eingebunden in den Prozess. Es gibt einen permanenten Austausch mit all den europäischen Partnern. Das Format E3 ist ein bewährtes Format. Es hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder als vorteilhaft erwiesen, auch im kleinen Kreis die Schritte vorzubereiten. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen europäischen Partner nicht einbezogen sind. Das ist eine der großen Bedingungen für Deutschland, dass es keinen Sonderweg gibt, dass es ein enges Teamwork mit den Europäern gibt, dass es eine Koordinierung gibt und dafür sorgt die Bundesregierung.
Herr Steiner.
Herr Cornelius, ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Ist Ihnen bekannt, ob Herr Schröder als Privatperson gereist ist oder als ehemaliger Bundeskanzler möglicherweise auf Kosten aus der Amtsausstattung?
Das ist mir nicht bekannt.
Würden Sie uns das nachreichen, sofern es Ihnen bekannt werden würde?
Ich kenne die Reiserichtlinien für Herrn Schröder nicht, aber soweit wir das ergründen können, würde ich das nachliefern.
Gibt es weitere Fragen zum E3-Ukraine-Prozess? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir mal zu dem größeren Komplex Reformen und fangen mal mit Frau Klaßmann an. Ich würde sagen, Tamprabatt fällt auch unter Reformen irgendwie.
Ja, hat aber natürlich leider auch mit Geopolitik zu tun. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal darüber, also ich selber habe hier auch vor ein paar Wochen schon mal gefragt, da hieß es ja, wenn es soweit ist, reden wir darüber. Jetzt sieht es ja gerade im Iran-Krieg nicht danach aus, als ob es bald zu Ende ginge. Jetzt würde ich gerne wiederholen. Meine Frage eben und mit dem aktuellen Bezug, wie sieht es jetzt aus mit dem Tankrabatt? Ist eine Verlängerung geplant? Wird darüber nachgedacht?
An wen richtet sich die Frage? An mich?
Ja, wahrscheinlich an Sie.
Wahrscheinlich. Dann kann ich Ihnen antworten, dass der Tankrabatt, wie Sie wissen, noch bis Ende des Monats läuft und dass dann zeitig über dessen Schicksal entschieden wird.
Bitte, Frau
Ganz kurz, das heißt, es könnte auch dann zwei Tage vor Monatsende kommen oder so?
Ich spekuliere jetzt nicht über potenzielle Zeitrahmen und Fristen. Sie wissen, dass verschiedene Gremien tagen. Wir sehen mit großem Interesse, wie sich die Benzinpreise entwickeln. Wir stellen fest, dass die Benzinpreise sich nach unten bewegen, dass der Tankrabatt erstens wirkt und dass zweitens auch die Marktkräfte wieder stärker wirken. Und das beobachtet die Bundesregierung mit Wohlwollen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen zu diesem speziellen Tankrabattthema? Das sehe ich erstmal nicht, dann ist Herr Rinke dran mit weiteren Reformfragen.
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne gewusst, was die Bundesregierung denn von dem DGB-Vorschlag hält, dass Betriebsrenten für Unternehmen verpflichtend werden sollen. Ist das eine Position, die sich der Kanzler zu eigen machen würde?
Ich glaube, dass die Bundesregierung jetzt keine Position vorab festlegt. Die Bundesregierung wartet auf die Empfehlung der Rentenkommission. Natürlich stellen wir fest, dass sehr viele politische Akteure, auch der DGB, Vorstellungen haben zu diesem zentralen Reformprojekt. Und das wird natürlich auch gespeichert, registriert, zur Kenntnis genommen. Am Mittwoch besteht die Gelegenheit, darüber sich auch auszutauschen. Aber ansonsten wird die Bundesregierung sich nicht auf eine Position festlegen, ehe nicht auch die Empfehlung der Rentenkommission vorliegt.
Darf ich kurz nachfragen? Frau Baas hat gestern den Eindruck erweckte, als ob die Rentenkommission nicht erst am 29., sondern möglicherweise schon Mitte des Monats ihre Empfehlung vorlegt. Gibt es da nähere Informationen, entweder vom BMAS oder von Ihnen?
Da stehen die Worte von Frau Baas für sich, aber das BMAS hat eventuell nähere Erkenntnisse.
Also schöner hätte ich es wahrscheinlich jetzt nicht sagen können. Grundsätzlich wissen Sie, wir hatten ja auch in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen, die Kommission arbeitet unabhängig und es gibt einen Einsetzungsbeschluss der Bundesregierung und da ist vorgesehen, dass die Empfehlungen der Kommission bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres vorgelegt werden. Das wäre dann also bis zum 30. und alles, was darüber hinaus gestern gesagt worden ist, steht dann an der Stelle für sich.
Weitere Fragen zu dem Rentenkonzept? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Barwick dran mit dem Thema, Sonderthema, wie nennt man das, Sommerpausenkürzung. Achso, ja, das gehört ja irgendwie dazu, also sagen, ob man die in der Sommerpause weiterführen könnte, die Debatte.
Gut, Herr Cornelius, Bundeskanzler Merz hat ja wiederholt und mit großem Nachdruck von den Bürgern dieses Landes eingefordert, wieder mehr zu arbeiten, um die wirtschaftliche Lage Deutschlands zu verbessern. Gleichzeitig begibt sich der Bundestag ab dem 12. bzw. 10. Juli für ganze 2 Monate bis zum 7. September in die Sommerpause. Unter anderem der Verband der Familienunternehmen hat jetzt eine Einkürzung der parlamentarischen Sommerpause gefordert. Da würde mich interessieren, wie genau erklärt denn die Bundesregierung den Bürgern diesen offenkundigen Widerspruch zwischen der Aufforderung, mehr Arbeiten an die Bevölkerung und einer 2-monatigen parlamentarischen Pause, in der zentrale Reformprojekte erstmal liegen bleiben?
Wie Sie wissen, haben wir diese Debatte ungefähr jedes Jahr einmal, nämlich vor der Sommerpause. Und wie Sie ebenfalls wissen, geht der Bundestag nicht 2 Monate an den Strand und legt die Füße hoch, sondern die Abgeordneten arbeiten weiter. Es finden auch häufig Ausschusssitzungen statt, die Beratungen gehen weiter. Und ansonsten, glaube ich, muss nicht jeder Beitrag zur frühen Befüllung des Sommerlochs heute schon befriedigend beantwortet werden.
Gut, wenn Sie mir noch eine Nachfrage erlauben. Es gibt ja zahlreiche Reformpakete, wie schon erwähnt, die erstmal noch der Bearbeitung harren. Da würde mich interessieren, ist der Kanzler denn bereit, mit gutem Beispiel voranzugehen und auf eigenen Urlaub zu verzichten, solange diese zentralen Vorhaben wie Rentenreform etc. noch nicht angegangen sind?
Erstens, warten Sie mal ab, was alles angegangen wird. Zweitens, kann ich mich an den letzten Sommer erinnern, der auch geprägt war von einer sehr durchgehenden Arbeitsphase. Der Bundeskanzler ist immer im Dienst. Und insofern ist das ebenfalls eine hypothetische Frage, die Sie dann über die Sommerpause hinweg auch für sich beantworten können, soweit Sie keinen Urlaub machen.
Der Herr Eckstein ist dran. Wir machen weiter bei weiteren Reformen. Setzen Sie mal das Thema.
Herr Cornelius, könnten Sie noch einmal schildern mit Blick auf das Treffen am Mittwochabend, welche Erwartungen Sie haben und was vielleicht auch den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, den Gewerkschaften als Arbeitsauftrag mit auf den Weg gegeben wurden. Also welche Themen, weil wir ja über sehr, sehr viele Reformen aktuell sprechen, worüber soll da konkret gesprochen werden? Danke.
Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Regierungskoalition wird sich am Mittwoch, wie Sie wissen, mit den Gewerkschaften und mit den Arbeitnehmern und den Arbeitgeberverbänden treffen. Der Bundeskanzler hat sich dazu mehrmals in den letzten Tagen geäußert. Es ist ein Gespräch zum Austausch politischer Positionen und Ideen auf Einladung der Regierungsparteien. Es ist kein Koalitionsausschuss. Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, weil es immer wieder fälschlicherweise als ein Koalitionsausschuss beschrieben wird. Der Koalitionsausschuss ist ein festes Format, das ist es nicht. Wir werden bei diesem Termin einen intensiven Dialog mit Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden fortführen. Die Themen, die auf der Tagesordnung stehen, sind die Themen, die Sie kennen aus der allgemeinen Reformdebatte. Sie wissen, dass der Bundeskanzler auch am Wochenende noch mal die Erwartungen geäußert hat, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsame Vorschläge vorlegen. In den letzten Tagen haben sich in vielen Runden die Akteure getroffen. Und inwieweit es zu diesem Wunsch tatsächlich eine Antwort gibt, werden wir dann am Mittwoch sehen. Es geht der Bundesregierung darum, zu hören und die Partizipation dieser Teilnehmer, dieser Sozialpartner zu ermöglichen. Das ist das vornehmliche Ziel dieses Treffens.
Herr Cornelius, dürfte ich noch mal nachfragen, weil Sie gesagt haben, jetzt die allgemeinen Reformthemen, es wird ja gerade von Einkommenssteuerreform über Arbeitszeit, Rente, es wird ja alles diskutiert. Also soll all das dann dort auch mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern diskutiert werden? Und wenn Sie mir noch erlauben, noch eine Halbfrage anzuhängen, weil Sie das die Aussagen von Herrn Merz erwähnt haben vom Wochenende, dort stellte der Bundeskanzler ja auch noch mal klar, dass das quasi danach nicht in eine Art konzertierte Aktion münden soll. Wenn Sie vielleicht noch einmal ausführen könnten, warum der Kanzler ein solches Treffen jetzt auch nicht verstetigen möchte. Danke.
Das war nie gedacht, dass es eine Verstetigung dieses Treffens gibt. Es war gedacht als Austausch im Rahmen einer Reformdebatte, die wir seit Wochen und Monaten führen. Diese Reformdebatte ist breit angelegt. Ich möchte es nicht überfordern. Im Kern geht es um drei Themen oder um vier. Es geht um die Frage der Besteuerung. Es geht um die Frage der Sozialreform. Es geht um Bürokratierückbau und es geht um arbeitsrechtspolitische Fragen. Und zu all diesen Elementen werden sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer Positionen haben. Die kennen Sie bereits. Und man wird nach dem Austausch besser als zuvor feststellen können, inwieweit Reformen in einem Korridor des Konsenses stattfinden oder nicht.
Herr Rinke.
Eine Ebene ist jetzt nicht erwähnt worden, nämlich die der Länder. Wenn man sich die Kommentare der letzten Tage anguckt zu den bekannt gewordenen Reformvorschlägen innerhalb der Bundesregierung, dann zeigt sich sehr großer Widerstand, fängt von Gesundheit an, geht über Pflege bis zu anderen Punkten, ob Beamte einbezogen werden sollen. Plant der Kanzler auch noch ein separates Treffen mit den Ländern, zeitnah wohlgemerkt, also nicht die nächste MPK?
Es wird die nächste MPK geben. Außerdem finden ständig Austausch auch mit Ministerpräsidenten statt. Soweit die Länder betroffen sind, werden sie natürlich einbezogen. Aber nun geht es erstmal darum, sich in den Kernreformen innerhalb der Bundesregierung zu verständigen. Und die nächsten Schritte folgen danach.
Und noch eine Nachfrage. Gibt es die Zielvorstellung der Bundesregierung, dass man möglichst viele Gesetze zustimmungsfrei verabschiedet, um mögliche Blockaden im Bundesrat zu verhindern?
Dazu gibt es keine quantifizierbare Festlegung.
Dann machen wir hier drüben weiter.
Dankeschön. Auch nochmal zu dem Treffen am Mittwoch würde mich interessieren, Herr Cornelius, gibt es da dann eine feste Agenda? Wie lange soll das Ganze gehen oder ist das sozusagen ein loser Austausch? Wie es jetzt gerade eben hier auch schon angeklungen ist, sind das ja wirklich Riesenthemen von der Einkommenssteuerreform bis zu den anderen Sachen, Arbeitszeit und so weiter. Also wie lange soll das Treffen gehen und gibt es eine Tagesordnung, die vielleicht dann auch noch mitgeteilt wird?
Richtig, das Gespräch ist von 19 bis 22 Uhr angesetzt. Natürlich wird es strukturiert stattfinden. Die einzelnen Themencluster will ich Ihnen momentan nicht liefern können, weil wir das natürlich auch dem Gespräch und den Vorgesprächen vorbehalten. Insofern bitte ich Sie, sich da noch etwas zu gedulden.
Herr Steiner.
Ja, Herr Cornelius, ein gar nicht kleiner Teil der Reform basiert auf digitalen Möglichkeiten. Ich glaube, ich muss BMDS doch auch schon mit nach vorne bitten. Entschuldigung. Also ein wesentlicher Teil der Reform basiert auch auf möglichen digitalen, wie will ich sagen, Erweiterungen oder Veränderungen an den Prozessen. Ich würde gerne wissen, ob der Bundeskanzler weiterhin darauf vertraut, dass die angekündigte EuD-Wallet tatsächlich zum Jahresstart 2027 zur Verfügung steht. Genau, das erstmal vorweg.
Ja, das Thema digitale Modernisierung ist eines der zentralen Reformthemen überhaupt beim Thema Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung. Und beim Wallet ist tatsächlich das Fachministerium eben der Führung und der Bundeskanzler schließt sich dieser Meinung an.
Da kann ich gerne übernehmen. Die Einführung der EuD-Wallet liegt im Zeitplan. Deutschland wird zum 2. Januar 2027 eine funktionsfähige Wallet bereitstellen und diese anschließend kontinuierlich um weitere Funktionen erweitern, wie bei einem Vorhaben in dieser Komplexität international üblich. Das Projekt liegt, wie gesagt, im Zeitplan. Wir hatten ja zum einjährigen Jubiläum des BMDS auch einen Einblick gegeben und die Wallet demonstriert und Anwendungsfälle gezeigt. Das war in einer Live-Umgebung, also die ist schon operativ, die wird jetzt sehr umfassend getestet, auch mit Blick auf Sicherheit. Wir sind auch in Gesprächen mit der Wirtschaft, um möglichst viele Anwendungsfälle, also ganz praktische Anwendungsfälle, Altersnachweis im Supermarkt, beim Online-Shopping zum Beispiel, schon mit Beginn der Wallet auch anbieten zu können. Denn der Otto-Normalverbraucher hat ja 1,5 Verwaltungskontakte im Jahr und Das fliegt dann mit den Anwendungen in der Wirtschaft. Da laufen die Gespräche noch. Über 150 Unternehmen testen gerade in der Sandbox Anwendungsfälle. Da sind wir zuversichtlich, dass da einige auch schon zum Start am 2.1. live sind.
Herr Drucken, dann erlauben Sie mir die Nachfrage an der Stelle. Sie unterscheiden explizit in eine Wallet und eine EUDI-Wallet. Was kommt zum 2.1.2027?
Ich weiß, worauf Sie anspielen, Herr Steiner. Es geht darum, dass die EU ja auch bestimmte Anforderungen an diese Wallet formuliert. Diese werden wir, so gut es geht, auch zum 2.1. erfüllen. Allerdings sind diese noch nicht ausbuchstabiert. Also da ist auch die EU noch unter Zugzwang oder Lieferdruck. Sobald diese Kriterien auch alle da sind, werden wir eine vollumfängliche EUDI-Wallet bereitstellen. Aber wir wollen jetzt auch nicht länger warten, sondern wir wollen jetzt auch sehr zeitnah den Bürgerinnen und Bürgern die digitale Identität geben, die sie brauchen, um sich online ausweisen zu können.
Herr Eckstein.
Weil das Thema Besteuerung und Einkommenssteuerreform angesprochen wurde, eine Frage an das Finanzministerium. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde im Mai gesagt, dass man in den Endzügen sei oder an einem Entwurf arbeite. Wie ist denn der aktuelle Zeitplan? Wann wird das BMF seinen Vorschlag für eine Einkommensteuerreform präsentieren?
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass über die Reform der Einkommenssteuer in der Koalition derzeit intensiv beraten wird. Der Bundesfinanzminister führt hierzu derzeit viele vertrauliche Gespräche. Das Ziel ist aber in der Tat klar. Die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen soll gesenkt werden. So ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Sie sprachen eben über den Zeitraum. Die Koalition hat, ja, wie Sie wissen, bereits beschlossen, dass die Reform zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Vielleicht noch mal ganz grundsätzlich zur Einkommensteuerreform. Bundesfinanzminister Klingbeil hat ja immer wieder gesagt, worum es ihm bei dieser Reform geht. Es geht darum, kleine und mittlere Einkommen merklich zu entlasten. Darum, dass diejenigen, die jeden Tag den Laden am Laufen halten, am Ende auch tatsächlich mehr in der Tasche haben. Und diese Entlastung muss aber natürlich auch realistisch finanziert werden. Daran arbeiten wir derzeit sehr intensiv, wie ja auch eben schon angesprochen. Der weitere Zeitplan und die genaue inhaltliche Ausgestaltung hängt natürlich ganz unmittelbar an den aktuellen Beratungen innerhalb der Koalition.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, nach meinem Verständnis, was vom Zeitplan bislang eigentlich der Stand, also dass es auf jeden Fall vorgestellt wird, noch im Juni und man sich dann auch in der Koalition Ende Juni, Anfang Juli bei diesem Koalitionsausschuss einigt. Ist das weiterhin der Zeitplan oder wird der jetzt grundsätzlich in Frage gestellt?
Wie gesagt, die Koalition hat sich ja darauf geeinigt, dass am 1. Januar 2027 eine Einkommensteuerreform in Kraft treten soll. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall zum aktuellen Zeitplan sagen und ansonsten auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Das ist das definitiv erklärte Ziel. Und der genaue Zeitplan, die genaue Ausgestaltung sind gerade Gegenstand der Beratung innerhalb der Koalition.
Herr Rinke, erstmal dann nach Heckstein, wenn Sie noch eine Frage haben, sind Sie nochmal dran.
Genau, eine Nachfrage dazu. Die Arbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Baas hat gestern gesagt, dass die Entlastung auf jeden Fall oberhalb der Marke von 500 Euro pro Jahr liegen muss. Ist das die Zielgröße, die der Finanzminister auch im Auge hat?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine Zielmarken benennen kann und auch die Worte der Arbeitsministerin jetzt aus meiner Position als Sprecherin fürs BMF nicht einordnen kann. Wie gesagt, ich habe ja auch eben auf die Worte von Herrn Klingbeil verwiesen zu dem Thema. Er hat immer wieder unterstrichen, dass die kleinen und mittleren Einkommen merklich entlastet werden sollen.
Darf ich nochmal nachfragen? Ist es die Zielvorstellung von Herrn Klingbeil, dass die gerade kleine und mittlere Einkommen so entlastet werden, dass mögliche Zusatzbelastungen, die jetzt anfallen bei Gesundheits- oder anderen Sozialreformen, dass die dadurch ausgeglichen werden?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich mich da jetzt aktuell nicht weiter mit Querverbindungen oder Verknüpfungen in Bezug auf die Einkommenssteuer äußern kann und meinen Worten jetzt nichts hinzufügen kann zum aktuellen Zeitpunkt.
Herr Jung dazu?
Ja, nur noch eine Verständnisfrage. Ist denn davon auszugehen, dass die Reichen im Land zur Gegenfinanzierung der Entlastung nicht beitragen werden?
Ihre Prämisse in der Frage, Herr Jung, möchte ich zunächst einmal zurückweisen. Wie Sie wissen, hat sich ja auch Herr Klingbeil auch mit Blick darauf, wie er eine gerechte Verteilung sieht, geäußert. Darauf möchte ich an der Stelle verweisen.
Was für eine Prämisse?
Die Prämisse in Ihrer Frage.
Welche?
Wie gesagt, Sie haben mir eine Frage gestellt zu der Vorstellung über die Verteilung. Das hat Herr Klingbeil in verschiedenen Formaten bereits getan, ja, sich dazu genau dazu zu äußern. Nicht zuletzt auch zum Thema Vermögensverteilung. In Deutschland hat sich der Minister immer wieder geäußert. Er hat seine Grundüberzeugung hier auch immer wieder klar gemacht. Menschen, die sehr hohe Vermögen und Einkommen haben, sollen ihren gerechten Beitrag dazu beitragen, dass dass es gesamtgesellschaftlich gerechter zugeht.
Ich verstehe es trotzdem.
Herr Eckstein, noch eine Frage dazu? Dann sind Sie dran.
Eine Nachfrage an Herrn Cornelius, Stichwort Einkommensteuerreform. Ist es weiter Ziel des Bundeskanzlers der Koalition, dass man eine Einigung über eine Einkommensteuerreform vor der parlamentarischen Sommerpause erzielt?
Herr Eckstein, ich verstehe Bedürfnis, Zielmarken, rote Linien, Stöckchen oder was auch immer zu finden und zu setzen. Wir haben zu keinem der Reformpunkte einen finalen Zeitpunkt genannt. Das Ziel ist, diese Reformen in einem Prozess abzuarbeiten. Prozesse sind im Prinzip, aus ihrer Natur her sozusagen fortlaufende Ereignisse, und wann eine Einkommensteuerreform, waren andere Reformelemente, in welchem Stadium des politischen und parlamentarischen Verfahrens angelangt sein werden, werden wir dann sehen.
Sie sehen mich etwas überrascht, weil ich durchaus Zielmarken wahrgenommen habe, die zuletzt von der Bundesregierung sehr offensiv verkündet wurden in verschiedenen Reformbereichen.
Ja, aber nie definitiv und nie sozusagen für ganz konkrete Zielpunkte. Also wir können Eckpunkte besprechen, wir können Gesetzentwürfe besprechen, wir können parlamentarische Verfahren besprechen. Wie Sie wissen, ist jedes politische Vorhaben in 4-5 Wellen, läuft es durch den Prozess. Und insofern möchte ich mich auch bei der Einkommensteuerreform und kann mich auch nicht festlegen, wann eine solche Reform, wenn sie denn verhandelt wurde, auch welches Stadium erreicht hat.
Bitte.
Nicht zur Einkommensteuerreform, sondern zum BAföG, was ja auch eine Sozialreform ist, wenn man so will. Da würde ich das Forschungsministerium, hätte ich eine Frage. Hi, danke. Mich würde da interessieren, sind in dieser Woche, die Ministerin hat ja gesagt, sie hat vernommen, dass im parlamentarischen Raum bei der BAföG-Reform es da vielleicht keine Zustimmung mehr gäbe, sind da in dieser Woche Gespräche geplant zwischen der Ministerin und dem Parlament, und wie sind da die aktuellen Diskussionen, wenn Sie uns da kurz auf den neuesten Stand bringen könnten?
Also ich kann dazu sagen, dass dazu letzte Woche mein Kollege sich sehr ausführlich zu geäußert hat und sich eingelassen hat. Ich kann auch gerne noch mal betonen, dass im BMFTR, wie die Ministerin ja auch gesagt hat, weiterhin konzentriert daran gearbeitet wird, dass die Reform des BAföG Ende Juli auch im Kabinett beraten werden kann. Das ist der aktuelle Sachstand. Es finden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung statt. Dem können wir nicht vorweggreifen. Das ist also der Sachstand, den ich Ihnen mitteilen kann.
Und wird es diese Woche noch Gespräche zwischen der Ministerin und den Parlamentariern dazu geben?
Ich kann Ihnen sagen, dass natürlich intensive Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung grundsätzlich stattfinden.
Innerhalb der Bundesregierung, aber mit dem Parlament.
Da müsst ihr an den parlamentarischen Raum wenden. Ich kann Ihnen keine weiteren Einzelheiten geben.
Gibt es weitere Fragen zum Komplex BAföG? Herr Fechner, nicht zum Komplex BAföG. Zum Komplex Reform? Dann sind Sie dran.
Ja, noch passend zum Oberthema Reformen, aber angeknüpft an das Telefonat, das der Bundeskanzler am Freitag vor einer Woche mit dem argentinischen Präsident geführt hat. Leider kam ich beim letzten Mal nicht dazu, die Frage noch zu stellen. Herr Cornelius, könnten Sie uns sagen, wie der Bundeskanzler mittlerweile die Reformen, die der argentinische Präsident in seinem Land ergreift, bewertet hat?
Das ist aber eine weitgehende Interpretation, Herr Fechner, der Reformdebatte in Deutschland, der Frage nach Argentinien. Ich will das noch mal anmerken.
Kann ja auch ein Vorbild sein.
glaube nicht, dass das Telefonat, das Gegenstand des Telefonats die argentinische Innenpolitik war.
Wenn ich nur nachfragen dürfte, der Kanzler hatte kurz bevor er Bundeskanzler wurde gesagt, der argentinische Präsident ruiniere sein Land und er tritt die Menschen mit Füßen. Würde er das heute immer noch sagen?
Bundeskanzler beurteilt in diesem Telefonat nicht die argentinische Politik. Die Herr Milei und der Bundeskanzler haben sich über die Situation in der internationalen Politik ausgetauscht und darüber ein ausreichend tiefes Gespräch geführt.
So, dann kommen wir mal wieder zurück auf den reform- und innenpolitischen Teil. Frau Klaßmann hat eine Frage zu Hilfen für Ukrainer in Deutschland. Da sind Sie.
Ja, und zwar ist ja schon vor etlichen Monaten, ich glaube es war im November, im Kabinett beschlossen worden, der Rechtskreiswechsel für ukrainische Flüchtlinge. Und also, dass sie dann Asylbewerberleistungen bekommen sollen und jetzt nicht Grundsicherung, was damals noch Bürgergeld hieß. Allerdings hängt es im parlamentarischen Verfahren. Wird es jetzt insofern nachgebessert, auch auf Kabinettsebene, als dass man den Stichtag ändert, weil der Stichtag, der in dem ursprünglichen Entwurf stand, also ab 1. April, das ist dann ein bisschen komplex, weil dann hat man drei Gruppen. Die eine Gruppe, die nach dem Stichtag, aber vor dem Inkrafttreten nach Deutschland gekommen sind. Wie wollen Sie das auflösen? Das ist entweder Herr Cornelius oder BMAS, würde ich vermuten.
Oder der parlamentarische Raum. Also Sie haben es ja gerade tatsächlich schon beschrieben. Naja, also
danach habe ich nicht gefragt. Was machen
Sie? Aber ich kann Ihnen natürlich an der Stelle einmal kurz den Arbeitsstand wiedergeben. Tatsächlich gab es, wie Sie das gerade beschrieben haben, den Beschluss im Kabinett. Und dann, wie üblich, geht das Ganze in den parlamentarischen Raum. Im Moment finden auch noch Gespräche mit den Ländern statt. Und insofern bleiben die für den Moment noch abzuwarten, bevor ich Ihnen sagen kann, was danach wieder ins Kabinett geht.
Eine Frage wäre, Stand jetzt, werden Sie den Stichtag ändern? Wird da das Kabinett sich mit dieser Sache noch mal befassen müssen?
Also ich glaube, ich habe Ihnen das gerade schon beantwortet. Es gab einen Kabinettsbeschluss. Wie üblich schließen sich daran Beratungen im parlamentarischen Raum an. Die laufen derzeit und das bleibt momentan abzuwarten.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann würde ich gerne das Thema wechseln und zu dem Großkomplex Israel und Iran kommen. Und die erste Frage geht an Herrn Ayash. So, da sitzen Sie. Bitte schön, Herr Ayash, nehmen Sie das Mikrofon.
Frage an Bundesregierung, natürlich Außenministerium. Der Netanyahus Regierung wollen die Leute von Kirchenglocken und Rufgebet in Jerusalem und im Westjordanland verbieten. Hält die Bundesregierung, das ist Rassendiskriminierung oder nicht?
Ich kenne jetzt die zugrunde liegenden Details nicht Ihrer Fragestellung, aber die Bundesregierung tritt natürlich überall auf der Welt für Religions- und Presse- und Meinungsfreiheit ein, also für die Grundfreiheiten. Und das natürlich auch im Westjordanland.
Weitere Fragen? Spezialfrage? Nicht? Dann ist Herr Jung mit dem Thema Nahost dran.
Ja, Thema iranischer Angriff auf Israel und die Eskalation am Wochenende. Das Weiße Haus, der US-Präsident, hatte ja Israel aufgefordert, auf die Vergeltungsschläge zu verzichten, um den Deal mit dem Iran nicht zu gefährden. War die Bundesregierung involviert? Haben Sie unterstützt die Bundesregierung die Vergeltungsschläge Israels?
Die Bundesregierung war nicht involviert. Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen des US-Präsidenten um ein Abkommen. Das ist sicher. Wir rufen Iran auf, die Angriffe einzustellen und ernsthaft zu verhandeln. Israel hat natürlich das Recht auf Selbstverteidigung gegen Angriffe. Aber gleichzeitig gilt der Appell an alle Seiten zu deeskalieren. Und die diplomatische Lösung, die ja auch tatsächlich auch schon lange jetzt verhandelt wird, weiter voranzutreiben. Das ist die Position der Bundesregierung.
Jetzt haben Sie ja, wenn man es so verstehen kann, zwei Positionen. Also einerseits die Iraner sollen die Angriffe sein lassen, aber beide Seiten sollen deeskalieren. Also fordern Sie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch Israel auf, nicht weiter anzugreifen.
Ich habe gesagt, die Bundesregierung ruft alle Beteiligten zur Deeskalation auf. Da ist Israel natürlich mit einbezogen.
Dann machen wir natürlich weiter.
Eine Frage ans BMWE, Kolmar, RTL. Angesichts der neuen Angriffe, wie bewerten Sie die Energieversorgungslage in Deutschland, also mit Kerosin und Benzin? Inwieweit bedeutet das auch eine neue Bewertung der Lage und eines neuen Monitorings eventuell?
Vielen Dank für die Frage. Ich habe am Freitag dazu ja auch schon hier Stellung bezogen. Und natürlich hat sich die Lage jetzt noch einmal wieder verschärft, aber es ist zu früh, um jetzt umfassend Rückschlüsse daraus zu ziehen. Ich wiederhole gerne nochmal, derzeit liegen uns keine Meldungen für physische Knappheiten in Europa vor. Das wird sich kurzfristig auch nicht ändern. Natürlich denken wir in Szenarien, natürlich gucken wir uns die Situation weiter sehr, sehr eng an. Stehen mit den Unternehmen, mit den Verbänden eng im Austausch. Die Unternehmen melden uns aber derzeit auch keine Engpässe im Bereich Kerosin. Insofern gilt es hier weiter sehr aktiv zu beobachten. Und natürlich schauen wir mit Sorge auf die Eskalation der letzten 24 Stunden. Aber derzeit gibt es keine Veränderung der Lage in diesem Bereich.
Herr Fechtner?
Da.
Ja. Na? Ach so, da.
Jetzt. Ja, Herr Cornelius oder Herr Hinterseher, wie schätzen Sie die Auswirkungen der Uneinigkeit zwischen den USA und Israel auf die Friedenschancen in der Region ein?
Ich kann da keine Voreinschätzung vornehmen. Wir haben alle die Medienberichte aus der Nacht gesehen. Wir haben verschiedene Aktivitäten gesehen, die auch gerade der Regierungssprecher ja für die Bundesregierung kommentiert hatte. Eine dauerhafte Lösung dieses Konflikts kann nur durch Verhandlungen erzielt werden. Ich glaube, darüber besteht Einigkeit und die Gespräche zwischen Iran und den USA dürfen aus unserer Sicht auch durch die aktuelle Lage nicht gefährdet werden, denn das ist die Voraussetzung, um zu einer diplomatischen Lösung zu kommen.
Aber eben die Uneinigkeit zwischen den USA und Israel?
Ich glaube, wir sind der falsche Adressat für die Frage. Wir haben die Medienberichterstattung dazu vernommen.
Herr Wurzel.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückgehen, bitte dafür um Verständnis auf die Frage des Kollegen Bezug nehmen. Es gibt ja im Auswärtigen Amt einen Beauftragten, der sich kümmert um die Religionsfreiheit weltweit, Herr Rachel. War Herr Rachel zuletzt in Verbindung mit der israelischen Regierung, wenn es geht darum, dass ja Angehörige christlicher Kirchen zunehmend unter Druck stehen in Israel?
Ja, also ich glaube, diese Tatsache ist uns bewusst. Das ist auch eine Entwicklung, die wir mit Sorge beobachten. Sie wissen auch, dass der Außenminister im vergangenen Jahr bei einer seiner Reisen in den Nahen Osten im Westjordanland auch in Taipeh war, ein ursprünglich sehr christlich geprägtes Dorf im Westjordanland, und dort diese Sorge auch persönlich vorgetragen hat. Was die Reisen von Herrn Rachel angeht, müsste ich Ihnen das nachreichen, wann die letzte Reise nach Israel bzw. Israel und Palästina war.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Bericht? Bitte schön.
Ja, Herr Hinterseher, Sie haben ja gesagt, die Gespräche dürfen nicht gefährdet werden. Aus Irans Perspektive werden die Gespräche ja gefährdet durch israelische Angriffe auf Libanon. Das wird so explizit als Begründung gegeben. Sehen Sie auch den Zusammenhang im Auswärtigen Amt?
Naja, wir hatten ja gerade darauf hingewiesen, dass wir alle Akteure zur Zurückhaltung und zur Rückkehr zum Waffenstillstand. Es gibt ja einen Waffenstillstand, der an der einen oder anderen Stelle immer wieder brüchig wird. Wir rufen alle Akteure auf, diesen auch im Libanon einzuhalten. Deshalb werden wir auch weiter unsere Mittel, Wege und Kanäle natürlich einsetzen, um darauf hinzuwirken gegenüber allen Seiten, dass eine Eskalation sich einerseits nicht weiter verfestigt, aber es ist klar, das gilt auch für die Lage im Libanon. Ohne Waffenstillstand in Libanon wird es auch keine Lösung für den Konflikt zwischen Iran und Israel geben. Und in diesem Gesamtkomplex, Sie wissen, da hängt vieles mit vielem zusammen, sehen wir natürlich auch diese Situation im Libanon, wo wir dazu aufrufen, dass der Waffenstillstand eingehalten wird.
Und hat es da schon einen direkten Austausch gegeben insgesamt zwischen dem ja immer, wie Sie sagen, intensiv im Austausch mit Israel stehenden Außenminister Deutschlands und dem israelischen Außenminister seit gestern Abend?
Das müsste ich Ihnen nachliefern, kann ich Ihnen zur Stunde nicht sagen.
Herr Jung dazu.
Aber der Kanzler hat sich bisher jetzt nicht bei zum Beispiel Herrn Netanyahu gemeldet, um quasi die europäische Position oder die deutsche Position einzubringen, die Waffenruhe nicht zu gefährden, beziehungsweise die iranisch-amerikanischen Verhandlungen.
Sie meinen seit gestern?
Ja.
Nein.
Ist davon auszugehen vielleicht, dass es noch passiert?
Ist nichts geplant. Nein.
Nichts geplant?
Naja, die israelische Regierung wird die deutsche Position natürlich übermittelt bekommen. Und es gibt regelmäßig Gespräche zwischen dem israelischen Premierminister und dem Bundeskanzler. Aber für heute ist nichts geplant.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Westbalkan. Und Herr Rusch ist dran.
Erik Rusch, Epoch Times. Die Frage richtet sich an Herrn Cornelius und Herrn Hinterseher. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Rahmen des EU-Westbalkan-Gipfel betont, dass die Erweiterung der EU aus seiner Sicht seit vielen Jahren überfällig sei. Was ist der Gewinn für Deutschland und die EU mit einer schnellen Aufnahme der Westbalkanstaaten? Und woran lag es, dass bei Serbien und Montenegro, wo der Beitrittsprozess ja schon am weitesten fortgeschritten war, die Verhandlungen in Stocken geraten sind?
Gut, das sind jetzt umfassende Fragen. Die Stabilität des Westbalkans ist die Stabilität Europas. Deswegen hat Deutschland ein hohes Interesse, dass die Region stabil ist. Je enger sie an die Europäische Union angebunden ist oder bereits oder sogar durch die Mitgliedschaft eingebunden ist, desto höher der Garant für Stabilität. Das ist natürlich auch ein Wachstums- und ein Prosperitätsversprechen, nicht nur für den Westbalkan, sondern auch für die Staaten der Europäischen Union. Dazu müssen die Bedingungen für die Aufnahme erfüllt sein. Wir haben jetzt die mit dem gemeinsamen Vorschlag von Präsident Macron und Bundeskanzler Merz die klare Botschaft an die Westbalkanstaaten gesandt, dass wir diese Region schnellstmöglich in die Europäische Union aufnehmen mögen. Ziel ist es, die volle Mitgliedschaft aller Staaten der Westbalkanregion zu erreichen. Und gleichzeitig muss der Prozess jetzt intensiviert werden und auch sozusagen in konkrete Schritte umgewandelt werden. Dem diente diese Initiative. Ich glaube, das ist in the nutshell die Strategie in allem. Die Analyse der beiden Beitrittsprozesse von Serbien und was hatten Sie noch gesagt?
Montenegro.
Die lesen Sie in den Fortschrittsberichten. Die wurden auch in den bilateralen Gesprächen zwischen dem Bundeskanzler und den jeweiligen Vertretern Montenegro geführt. Montenegro hat nach dem allgemeinen Verständnis sehr große Fortschritte erzielt. Mit Serbien hat die Europäische Union auch öffentlich klargemacht, dass sie ein Ende der Schaukelpolitik erwartet. Und das ist der Stand der jeweiligen Fortschrittsbewegung.
Gibt es weitere Fragen zur vergangenen Westbalkan-Konferenz? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Jadwaschem und Ukraine. Herr Warwick.
Der Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, wurde letzte Woche auf die ukrainische Mirotvorets-Liste der Staatsfeinde der Ukraine gesetzt, weil er die staatliche Ehrung des Nazi-Kollaborateurs Andrei Melnyk kritisiert hatte. Da würde mich interessieren, wie bewertet die Bundesregierung diese Listung und plant sie denn gegenüber der ukrainischen Regierung auf die Löschung der Website hinzuweisen bzw. hinzuwirken?
Ja, der Vorgang ist mir nicht bekannt, tut mir leid.
Herr Hinterseher?
Ebenso.
Gut, die Antwort hatten wir schon mal. Aber eine Nachfrage sei mir noch erlaubt. Das Auswärtige Amt zumindest hat sich nicht immer so unwissend gezeigt, was diese Listung und diese Liste angeht. Auch vor dem Hintergrund, dass dort auch Altkanzler Schröder, Sarah Wagenknecht oder auch der ehemalige Staatssekretär im AA, Wolfgang Ischinger, aufgeführt wird. Ich zitiere kurz aus der Bundesdrucksache 19/11668. Die Bundesregierung verurteilt Mirotvorets in aller Deutlichkeit und fordert von der ukrainischen Regierung und den ukrainischen Behörden, auf die Löschung der Seite hinzuwirken. Bleibt denn die Bundesregierung bei dieser Einschätzung der Vorgängerregierung? Und wenn ja, wann hat sie denn das letzte Mal auf die Löschung dieser Seite hingewirkt in bilateralen Gesprächen?
Tut mir leid, wie ich gerade ausgeführt hatte, mir ist der Vorgang nicht bekannt und mir ist auch Schriftsache 19/11668 leider nicht so lebhaft bekannt, dass ich Ihnen das Dantepede beantworten kann. Das müssten wir gegebenenfalls nachliefern. Sehen Sie es uns nach.
Aber Sie haben ja letzte Woche bereits etwas nachgeliefert. Das heißt, Sie haben durchaus Wissen von dieser Sache. Ihr Pressebüro, die sind ja überschaubar, die Anzahl der Leute, haben mir am Freitag dazu, beziehungsweise zu diesem ganzen Hausa-Ära von Melnik durchaus eine Antwort geschickt. Jetzt zu sagen, man wisse nichts von dem Vorfall, kaufe ich vielleicht noch Herrn Cornelius ab, aber nicht Ihnen, Herr Hinterseer.
Es war, glaube ich, eine andere Anfrage, auf die Sie eine Antwort bekommen hatten, die Sie uns schriftlich nachgeliefert hatten. Die kann ich auch gerne noch mal für alle vorlesen. Da ging es nämlich um die Frage der, sage ich mal, des Gedenkens. Deutschland unterstützt oder das Auswärtige Amt sowie die gesamte Bundesregierung setzen sich für das Gedenken an die Opfer der Menschheitsverbrechen des SS-Regimes und die unabhängige wissenschaftliche Erforschung und Aufarbeitung der Geschichte ein. Mit der Ukraine steht das Auswärtige Amt in einem engen und vertrauensvollen Austausch. Auch das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen und die unabhängige und transparente Aufarbeitung der Geschichte spielen dabei eine wichtige Rolle.
Genau, das war die Antwort
die auf Bundesregierung, die Bundesregierung verurteilt übrigens den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und unterstützt die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung, weil das ja Teil ihrer Frage war letzte Woche. Deswegen wollte ich es nur ganz zitieren.
Die Frage damals war, die auch bis jetzt nicht beantwortet ist, wie die Bundesregierung die Kritik von Yad Vashem an der offiziellen Ehrung des Nazi-Kollaborateurs Melnik bewertet. Und diese Kritik hat er jetzt zu dieser Listung auf dieser Miro-Toretz-Liste geführt.
Ich sehe mich nicht veranlasst, eine Kritik von Yad Vashem hier für die Bundesregierung zu kommentieren.
Gut zu wissen. Gibt es weitere Fragen zu diesem
Komplex? Gut zu wissen, dass Sie es zu wissen gut finden.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. So, dann kommen wir zu Herrn Eckstein und dem Friedensgutachten.
Meine Frage richtet sich auch ins Auswärtige Amt. Heute Morgen haben mehrere führende Friedens- und Konfliktforschungsinstitute ihr Gutachten für das Jahr 2026 vorgestellt. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, Verstöße gegen das Völkerrecht, insbesondere auch von Partnern wie Israel und den USA, klar zu benennen und mehr Mechanismen zur Rüstungskontrolle zu schaffen. Mich würde interessieren, wie bewerten Sie diesen Bericht und wie gehen Sie mit den Forderungen, die auch an Sie gerichtet sind, um?
Auch hier, Herr Eckstein, würde ich den Bericht, den ich auch nicht vorliegen habe, den ich noch nicht kenne, den wir uns aber mit Sicherheit sehr genau ansehen werden, nicht kommentieren. Ansonsten haben wir uns, glaube ich, zu den Sachverhalten Ihrer Frage hier schon sehr oft geäußert, auch gerade Fragen der Rüstungsexportkontrolle. Und dabei würde ich es gerne belassen.
Vielleicht noch als Versuch einer Nachfrage. Angesichts der Niederlage jetzt bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung findet bezüglich der beiden jetzt angesprochenen Themen noch mal ein Nachdenken bei Ihnen statt? Oder würden Sie sagen, die Politik wird fortgeführt?
Also es fällt mir auch wieder schwer, das in dieser Allgemeinheit zu beantworten. Wir hatten ja auch der Minister übrigens letzte Woche sehr ausführlich Stellung genommen zu dieser natürlich sehr enttäuschenden Niederlage bei der Bewerbung um einen nicht ständigen Sitz für den VN-Sicherheitsrat. Aber ich habe Ihnen darüber hinaus heute nichts anzubieten. Ich glaube, auch mein Kollege Herr Giese hat am Freitag hier sehr ausführlich dazu Stellung genommen.
Herr Jung.
Ja, nur ganz kurz, wir warten seit dem 3. Januar bzw. 28. Februar diesen Jahres auf die völkerrechtlichen Bewertungen Ihres Hauses in Sachen Maduro-Kidnapping und Angriffskrieg der USA und Israel auf Iran. Haben Sie mit dabei?
Ich habe Ihnen keinen neuen Stand anzubieten.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich. Herr Warbeck. Ich habe es
glatt übersehen. Aber Herr Hinterseer, wir sprechen jetzt mittlerweile von Monaten, die diese Einschätzung dauert im Fall der militärischen Bedrohungsakrobatik von Trump gegenüber Kuba. Ist das ja auch der Fall? Können Sie mal sagen, was in diesen drei genannten Fällen, Entführung eines Staatschefs, Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat, militärische Bedrohung gegen Kuba, was dazu führt, dass das über Monate hinweg nicht zu Erkenntnisgewinn im AA führt?
Das ist jetzt nochmal die gleiche Frage, im Prinzip in, anderer Fragestellung verpackt. Es sind übrigens drei Sachverhalte, zu denen wir uns separat hier in den Einzelfällen jeweils auch geäußert hatten. Insofern habe ich Ihnen hier keinen neuen Stand dazu bieten, der auch diese drei unterschiedlichen Sachverhalte zusammenführen würde.
Aber das heißt, nach wie vor wird die Bundesregierung keinen der drei Fälle als einen Völkerrechtsbruch bewerten?
Das ist eine rhetorische Frage, glaube ich, so wie sie angelegt ist.
Nee, das ist ein ernsthaftes Interesse. Das haben Sie ja bisher nicht formulieren können.
Ich hatte ja gerade die Frage beantwortet. Ja,
dass da nichts vorliegt, aber eine Einschätzung haben Sie nicht formuliert.
Ich glaube, Sie müssen mit der Antwort des Außenministeriums jetzt zufrieden sein. Das tut mir vielleicht auch leid, wie Ihr Erkenntnisinteresse. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu weiterem Erkenntnisgewinn an der Stelle kommen, jedenfalls nicht im Sinne Ihrer Fragestellung. So, jetzt kommen wir, gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage des Gleichbehandlungsgesetzes und Frau Glasmann. Sind Sie da? Nee, da sind Sie. Stimmt das? Nee, wieder mal falsch. Was ist das? Ach nee, jetzt weiß ich es. So,
jetzt aber. Genau, meine Frage richtet sich entweder an das Familienministerium oder an den Regierungssprecher, ausdrücklich nicht an das Justizministerium. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das es ja seit 20 Jahren gibt, wird jetzt reformiert. Das ist schon durchs Kabinett. Es steht jetzt demnächst die erste Beratung im Bundestag an. Ich wüsste gerne, wer in der Bundesregierung und warum sich dagegen ausgesprochen hat, dass auch staatliche Stellen mit einbezogen werden sollen. Also man kann sich ja nach dem AGG zivilrechtlich wehren, zum Beispiel gegen einen Vermieter, der einen nicht einlädt, weil ihm der Name nicht passt, oder gegen einen Arbeitgeber, der einen wegen einer körperlichen Behinderung oder des fortgeschrittenen Alters nicht einstellt. Aber gegenüber staatlichen Stellen geht das nicht. Was haben Sie eigentlich dagegen?
Ich weiß nicht, ob das Familienministerium und seine Fachverantwortung da eine Antwort hat.
Dann fängt Familie mal an. Justiz möchte aber auch gern was sagen, Frau Glasmann, falls Sie es dann hören wollen. Aber Familie fängt trotzdem an. Bitte schön.
Genau, also ich kann dazu nur allgemein sagen, dass mit den vorgeschlagenen AGG-Änderungen wir uns darauf konzentrieren, wie wir auf Vorgaben des europäischen Rechts hier umsetzen. Bei mehreren EU-Vorgaben ist die Umsetzung eilbedürftig. So müssen die Richtlinien über Standards für die Gleichbehandlung bis zum Sommer umgesetzt werden. Und Ziel ist es jetzt, die Richtlinien ohne überschießende Regelungen umzusetzen und gleichzeitig den Diskriminierungsschutz effektiv weiterzuentwickeln. Ihre Frage, wer jetzt genau etwas dagegen hat, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten.
Dann Justiz.
Genau, ich wollte jetzt auch nicht Auskunft geben zu internen Positionierungen, aber vielleicht doch noch mal kommentieren. Ihre Fragestellung konnte man ja so verstanden, hätte man so verstanden können, als ob der Staat nach Gutdünken diskriminieren kann. Aber das ist eben nicht der Fall. Dazu muss man auch das AGG nicht ändern, sondern staatliche Stellen sind natürlich aufgrund schon des Grundgesetzes daran gebunden, Menschen nicht zu diskriminieren und gleich zu behandeln. Der eigentliche Zweck des AGG ist ja gerade auch Privatpersonen, die sich eben nicht an das Grundgesetz als solches halten müssen, in die Pflicht zu nehmen und da Diskriminierungsverbote aufzustellen. Dass aber das AGG die staatlichen Stellen als Adressat nicht nennt, ist eben als solches jetzt nicht Ausweis von einem Defizit des Diskriminierungsschutzes in Deutschland. Selbstverständlich, dazu haben wir ja auch bei anderer Gelegenheit gesprochen, ist es vorstellbar, das AGG fortzuentwickeln und den Diskriminierungsschutz in Deutschland zu stärken. Da geht es aber eben um die Frage, ob man diesen privatrechtlichen Diskriminierungsschutz nicht noch ausbauen kann.
Dann hätte ich dazu noch eine Nachfrage, wer von Ihnen sich da berufen fühlt. Sie meinen nicht, dass es für die Betroffenen es einfacher machen würde, sich da Recht zu verschaffen, zumal bei der Beauftragten, ja, ich glaube, sie hat gesagt, ein Viertel aller Fälle, die da bei ihr aktenkundig werden, auf Kontakt mit staatlichen Stellen beziehen.
Also ich kann mich zu den einzelnen Fällen nicht jetzt verhalten, aber wer diskriminiert wird durch staatliche Stellen, dem steht heute auch schon der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz auf.
Ich habe denen nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke zur WM-Einreisepraxis in den USA dran, glaube ich.
Ja, danke. Es hat in den letzten Tagen Berichte gegeben, dass schottische Fans die Einreise nicht genehmigt wurde, so muss man sagen, weil das noch verlaufende Verfahren offenbar sind. Die hatten sich über ESTA dann Visa versucht zu besorgen, Touristenvisa. Ich wollte fragen, Herr Bowinkelmann, gibt es, ich nehme an, dass Sie da möglicherweise zuständig sind, gibt es in Deutschland eigentlich Hinweise darauf, dass auch deutsche Fans möglicherweise nicht in die USA einreisen können, weil zunächst genehmigte ESTA-Anträge jetzt plötzlich wieder die Genehmigung entzogen wurde?
Also mir liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.
Hintersee, haben Sie Erkenntnisse zu dem Komplex?
Nur eine ganz grundsätzliche Sache dazu sagen. Also wir weisen darauf hin, dass weder eine gültige ESTA-Genehmigung noch ein US-Visum einen Anspruch auf Einreise begründen in die USA. Die endgültige Entscheidung treffen immer die US-Grenzschutzbeamten. Deshalb wäre die Frage wahrscheinlich dann an die USA auch zu richten.
Das ist klar, aber da es eben in Schottland, mir ist jetzt kein anderes Land bekannt, aber da es da mehrere Fälle gab, in denen ein Nein plötzlich auftauchte, nachdem es vorher eine Genehmigung gab, wäre ich daran interessiert zu wissen, ob es auch deutsche Fans möglicherweise betrifft.
Also ich kann Ihnen dazu im Moment für den Wissensstand, den ich Ihnen hier darbieten kann, nicht sagen, wie ich meine, wir überprüfen unsere Reise- und Sicherheitshinweise laufend und passen die dann lageabhängig an. Sollten sich da Zeichen mehren oder dergleichen, würde das natürlich abgebildet. Deswegen auch nochmal vielleicht das Ganze jetzt nutzend, allen zu sagen, die vorhaben, in die USA zu reisen, sich auf Elefant zu registrieren und die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes auch zu verfolgen.
Herr Jung dazu.
Herr Cornelius Sport, Staatsministerin Schendelein wird zu einem Spiel der Mannschaft nach Toronto reisen, also nach Kanada. Ist das Absicht von Seiten der Regierung, quasi die USA-Einreise zu meinen?
Nein, ich glaube, das liegt am Spielplan. Also die deutsche Mannschaft spielt auch in Toronto. Warum sollte sie da nicht hinfahren?
Ja, aber es geht ja jetzt um die Einreisen in die USA. Einreisen nach Kanada hören wir nichts. Da scheint es keine Probleme zu geben. Dementsprechend könnte man ja vorangehen und sagen.
Ja. Aber ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Armenien.
Ja, da habe ich eine Frage ans Auswärtige Amt, gerne auch an den Regierungssprecher, aber vor allen Dingen erstmal an Herrn Hinterseher. Bei der Parlamentswahl hat ja die Partei von Regierungschef Pashinyan dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Wahl gewonnen. Wie wird das hier aufgenommen?
Ja, die Parlamentswahl am gestrigen Sonntag wurde ja als eine richtungsweisende Wahl für Armeniens Reformkurs im Vorfeld beschrieben. Daher war es aus unserer Sicht besonders wichtig, dass über den Ausgang dieser Wahl einzig die Bürgerinnen und Bürger Armeniens entscheiden. Fairen, freien Wahlen ohne Desinformation, ohne hybride Einflussnahme von außen sind extrem wichtig. Wir begrüßen deshalb nachdrücklich, dass die OSZE bzw. die Wahlbeobachtung von ODIHR auf Einladung der armenischen Regierung eine Wahlbeobachtungsmission entsenden konnte. Auch Deutschland hat sich an dieser Wahlbeobachtung beteiligt. Die Arbeit der Wahlbeobachter ist umso wichtiger angesichts besorgniserregender Berichte über versuchte externe Einflussnahme auf den Wahlkampf, insbesondere seitens Russland. Dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge hat es etwas unter 60% eine höhere Wahlbeteiligung gegeben als noch 2021. Und ich glaube, das werden wir schon mal als sehr gutes Zeichen. Diesem vorläufigen Ergebnis, das Sie ja erwähnt hatten, zufolge hat der bisherige Premierminister Pashinyan die Wahl gewonnen. Er hat angekündigt, seine Regierungsarbeit und seinen Reformkurs fortsetzen zu wollen. Hierzu scheint er dem vorläufigen Ergebnis zufolge eine sehr stabile Mehrheit zu haben. Und unseren Erkenntnissen zufolge, die natürlich auf diesen ersten Einschätzungen beruhen, ist die Wahl weitgehend ruhig und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Aber jetzt werden wir natürlich die weitere Berichterstattung auch dieser Wahlbeobachtungsmission erst einmal abzuwarten haben.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wurzel dran mit einem Thema AfD und Bundeswehr, wurde mir notiert.
Danke, gerne mit einer Frage an Herrn Müller. Die AfD Sachsen-Anhalt hat am Wochenende ein Wahlkampfvideo verbreitet online. Darauf zu sehen ist der Spitzenkandidat der Landes-AfD während des Sachsen-Anhalt-Tags in Bernburg. Und dieser Spitzenkandidat geht in diesem Video auf einen Stand der Bundeswehr zu, die dort zugegen war. Und dieser Spitzenkandidat wird, so der Anschein, dort sehr freundschaftlich, sehr jovial von Vertretern der Bundeswehr in Uniform begrüßt. Frage, wie steht das Verteidigungsministerium dazu, dass hier die AfD die Bundeswehr offenkundig
nach dem Augenschein ausnutzt für Wahlkampfzwecke.
Bei dem Umgang mit Parteien und Politikern und Politikerinnen für die Bundeswehr gibt es ganz klare Regeln. Zum Beispiel, wenn Besuche in Kasernen stattfinden, dann gibt es zum Beispiel 6 Wochen Schutzfristen vor Wahlen. Es gibt aber auch die Regel, dass bei diesen Besuchen, bei diesen Informationsbesuchen keine eigene Pressearbeit unterstützt wird, gemacht wird, kein Videobildmaterial eben dann durch die Parteien genutzt wird, unabhängig, welche Partei es ist. Der Sachsen-Anhalt-Tag fand im öffentlichen Raum statt, war also hier anders gelagert. Also es gab dort kein Fotografieverbot. Und alle Teilnehmer der Bundeswehr sind damit auch belehrt, dass im Grunde von ihnen Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden können. Die Partei, die Sie angesprochen haben, ist eine im Landesparlament vertretene Partei, hat damit auch entsprechende Informationsrechte, die sie bei der Bundeswehr dann auch einfordert, zum Beispiel durch Truppenbesuche, wie ich gesagt habe, oder eben auch im öffentlichen Raum bei diesen Veranstaltungen. Und wird dort wie jede andere Partei im Grunde wahrgenommen und bekommt ihre Fragen beantwortet. Ob diese Angehörigen der Bundeswehr, die dort gefilmt wurden, das waren ca. 150 Angehörige der Bundeswehr auf ca. 300 Meter Länge, ob diese vorab informiert wurden, dass die Partei dort hier dann im Nachgang so einen Film, so eine Art Werbefilm erstellt, das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen, weiß ich nicht. Unser Anspruch ist ganz klar, und den haben wir hier schon mehrfach gesagt, dass wir in der Bundeswehr ganz klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, und zwar ausnahmslos. Und dass wir alle, und zwar damit meine ich alle Strömungen, die diese Demokratie gefährden, alle Formen von Extremismus, alles, was Antisemitismus und das Verletzen rechter Dritter beinhaltet, ablehnen und zwar konsequent ahnden. Und wir wissen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten dazu auch stehen.
Danke. Ist Ihnen dieses konkrete Video aber demzufolge bekannt? Und ist es nicht problematisch, wenn ein hochrangiger Vertreter der Bundeswehr da so freundschaftlich offenkundig auftritt?
Das Video ist bekannt, ja. Das Video ist bekannt. Wie ich gesagt habe, wir sind ja auch rechtlich verpflichtet, gewisse Informationen zu geben. Es gibt dazu noch § 15 Soldatengesetz, Neutralitätsgebot. Das heißt, man darf vor Ort weder für eine eigene, gegebenenfalls eine eigene Partei, die man gegebenenfalls mag oder vertritt oder Werbung machen. Das kommt noch hinzu zu diesen ganzen anderen Regeln, die ich gesagt habe. Ob in diesem Falle die Wahrnehmung eine gewisse Grenze auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Bundeswehr überschritten hat, dafür sind die truppendienstlichen Vorgesetzten ja zuständig und müssen sich auch den Gesamtkontext anschauen. Also gab es hier zum Beispiel Ablagen zur Wahrnehmung anderer Parteien vor Ort. Das obliegt jetzt nicht mir hier an dieser Stelle, es obliegt den truppendienstlichen Vorgesetzten, die das dann im Gesamtkontext auch bewerten.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu einem Brief von Frau Rehlinger an den Bundeskanzler.
Herr Rehlinger. Genau. Eine Frage zunächst mal an das Umweltministerium. Frau Rehlinger hat in einem Brief an den Bundeskanzler davor gewarnt, dass die Verteilung neuer Emissionsrechte nach dem ETS1 Emissionsrechte-System die Investitionen gerade der Stahlkonzerne in grüne Produktion unterläuft. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Umweltministerium diese Sorge teilt, dass diese Zuteilung neuer kostenloser Emissionen diese Anstrengungen in CO2-arme Produktion gefährdet?
Also grundsätzlich sehen wir im Emissionshandel und der Planbarkeit, die er gibt, natürlich ein zentrales Instrument des Klimaschutzes in der EU. Gleichwohl hat sich Umweltminister Schneider ja selbst auch dafür eingesetzt, zu gucken, wo kann man unter Wahrung des Kerns des Emissionshandels durchaus der Industrie beim Übergang helfen. Was jetzt den konkreten Brief betrifft, unabhängig davon, dass wir uns jetzt auch zu einzelnen Äußerungen oder eben Initiativen wie so einen Brief nicht spezifisch äußern, will ich gerne gucken, was ich in diesem Kontext noch an Nachreichung Ihnen bieten kann.
Ja, und eine Nachfrage an Herrn Cornelius. In dem Brief steht auch drin, dass die Bundesregierung die Zusage einhalten sollte, dass künftig die Bahn nur noch grünen Stahl einsetzt, der hier in Deutschland produziert wird. Können Sie uns dazu was sagen, ob das nach wie vor Ziel der Bundesregierung ist oder nicht?
Herr Rinke, der Brief ist etwa 2 oder 3 Stunden alt. Es ist offenbar ein öffentlicher Brief. Die
Eigenart, dass man Briefe öffentlich schreibt und dann zwei Stunden später öffentliche Antworten einfordert, wird vom Bundeskanzler nicht geteilt. Deswegen kann ich Ihnen hier auch keine Antwort dazu geben. Möglicherweise wäre es möglich, so einen Brief auf direkt zu schreiben und dann auch eine direkte Antwort zu bekommen. Die Thematik zum Klima-Emissionshandel wurde vom Kollegen eben beschrieben und wird vom Bundeskanzler geteilt. Der Bundeskanzler hat ein Interesse an einer starken Stahlindustrie in Deutschland. Zum grünen Stahl gibt es darüber Debatten, auch zur Benutzung von grünen Stahl durch die Deutsche Bahn. Aber das ist jetzt kein Thema, das wir öffentlich zwei Stunden nach Versand eines elektronischen Briefes an Nachrichtenagenturen kommentieren.
Wenn ich kurz hinzufügen darf, der Brief trägt das Datum des 5. Juni. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der postalisch zugestellt wurde. Das Kanzleramt, ich vermute es aber mal nicht. Von daher müsste das Kanzleramt den Brief schon mindestens 3 Tage vorliegen haben. Deswegen wäre es tatsächlich klasse, wenn es dann noch mal eine Antwort auch auf diesen
Brief gibt. Ich bemühe mich, aber Sie kennen das Wochenende und die Mühlen der Bürokratie und der Post.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann habe ich jetzt, kommen wir auf die Zielgerade. Ich habe jetzt noch einen Eckstein, Herrn Warwick noch einmal und eine Nachlieferung des Auswärtigen Amtes. Der Herr Warwick zieht zurück, das ist schon mal hilfreich. Damit fängt jetzt der Eckstein erstmal an. Ah, Herr Jung ist auch nochmal dran. Wunderbar. So, jetzt ist es mein Eckstein.
Ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium. Am Mittwoch startet in Bonn ein weiterer Prozess, wo es um Maskengeschäfte geht. Es geht um 480 Millionen Euro plus Zinsen. Viele Prozesse hat das BMG ja, wenn ich das richtig sehe, bislang verloren. Mit welcher Erwartung blicken Sie auf diesen Prozess und haben Sie da möglicherweise auch Ihre Taktik nochmal verändert?
Also gerichtliche Verfahren kommentieren wir grundsätzlich nicht an dieser Stelle.
Dann noch eine Nachfrage. Es geht ja um 480 Millionen Euro plus Zinsen, also mehr als eine halbe Milliarde Euro für etwaige Zahlungen. Wie gehen Sie denn damit um? Sind dafür Rückstellungen angelegt? Gibt es dazu Gespräche, vielleicht auch Vereinbarungen mit dem Finanzministerium?
Wie gesagt, gerichtliche Verfahren und alles darum aufbauende kommentieren wir nicht an dieser Stelle.
Es ging hier nicht ums Gerichtsverfahren, sondern es ging um Kostenrisiken.
Wie gesagt, bleibt bei der Antwort.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht, dann ist der Jung dran.
Herr Cornelius, gestern war ja auch ein historischer Tag für den deutschen Sport, der erste männliche Grand-Slam-Sieger seit 30 Jahren. Ich hatte bisher jetzt nur vom Bundeskanzler einen kleinen Instagram-Post gesehen, wo er gratuliert. Können wir davon ausgehen, dass er sich noch persönlich bei Herrn Zverev meldet?
Also ich würde einen Instagram-Post jetzt nicht als klein bezeichnen. Das wissen Sie als Instagram-Nutzer ganz genau, dass das eine große Wirkung entfaltet. Und dieser Glückwunsch ist ernst gemeint. Und über die direkten Kontakte kann ich Ihnen momentan keine Auskunft geben.
Gibt es denn irgendwelche, also für die Bundesregierung hat das irgendeine Bedeutung gestern?
Der Bundeskanzler war gestern Abend in London zur Zeit des Tennisspiels. Und das Ergebnis wurde in das Treffen hineingereicht. Und alle Beteiligten haben sich darüber sehr gefreut mit dem Bundeskanzler.
Gut, dann haben wir jetzt noch eine Nachlieferung des Auswärtigen Amtes.
Ja, Herr Wurzel, ich hatte Ihnen eine Nachlieferung zugesagt bezüglich der Reise von Herrn Rachler als Beauftragter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Die letzte Reise in die palästinensischen Gebiete und nach Israel war Ende September vom 27. bis zum 30. September. Und dabei gab es Gespräche mit Religionsvertretern aller großen in der Region lebenden und befindlichen Religionen.
Und zur Reise des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder kann ich Ihnen mitteilen, dass es sich um eine Reise als Privatperson in Eigenverantwortung handelt.
Damit sind wir am heutigen Ende. Ich bedanke mich für Ihre Fragen und für die Antworten und wünsche einen schönen Tag.